Und was ist nun die eine Wahrheit? Gibt es sie überhaupt? Welche Antwort gibt uns die Wissenschaft, welche die Religion, welche die Philosophie auf diese Frage? In rund 104 Seiten versucht der Theologe und ehemalige Professor und Direktor des Theologischen Seminars in Friedberg-Hessen eine 360-Grad-Antwort zu geben. Informativ und nüchtern zieht er den Bogen von Philosophie, Sprache, Wissenschaften und Religionen und taucht ein in die Begrifflichkeit der Wahrheit. Wir haben mit ihm über sein Buch gesprochen. In Ihrem Buch geht es um die vielleicht größte Frage der Menschheit. Im Namen der Wahrheit wurden oder werden Kriege geführt, Menschen verurteilt, getötet, hingerichtet. Vielleicht ein Begriff, der in einer multireligiösen Gesellschaft und in einer angespannten Zeit wie dieser wichtiger ist als je zuvor. Was ist also die Wahrheit?
Die Frage beantworte ich eigentlich nicht. Denn ich stelle fest, dass man sie überhaupt nicht beantworten kann. Denn die Frage, was ist Wahrheit, ist eine ontologische Frage. Und eine ontologische Frage, die kann man spekulativ beantworten. Ich versuche ja zu zeigen, was mit Wahrheit gemeint sein kann, damit in Gesprächen, wenn zwei unterschiedliche Positionen aufeinandertreten, man klärt, wo ist ein Dissens in der Sache und womit hängt dieser Dissens zusammen? Hängt er an den Axiomen, von denen ich ausgehe, oder sind da Sachargumente? Also mein Buch ist ja als Hilfe geschrieben für eine, sagen wir mal, Dialogkultur, die in unserer Welt ja nötiger ist denn je, wo so unterschiedliche Positionen aufeinandertreffen.
Sie gehen in Ihrem Buch auf die verschiedenen Ebenen ein, die Sprache, die Philosophie, die Wissenschaft, die Religion. Es ist ganz spannend, wie gut man erkennt, wie diese unterschiedlichen Kategorien dennoch alle miteinander verbunden sind in einem Kulturkreis. Besonders interessant war auch die Entwicklung des Wahrheitsbegriffs in der Philosophie, den Sie beschreiben. Was ist denn diese große Veränderung von Aristoteles, Platon bis hin zu Thomas von Aquin und der Entwicklung von Descartes?
Ja, der wichtige Sprung an dieser Stelle ist ja der, dass also die alten Philosophen, also da zählt Platon, Aristoteles, da gehören sie zusammen, davon ausgehen, dass es so etwas wie eine Wahrheit objektiv gibt. Und das wird ja gerade bei Descartes bereits bestritten. Bei Descartes taucht eben der Gedanke auf, dass wir von objektiven Wahrheiten überhaupt nicht ausgehen können, sondern dass die Wahrheit in dem begründet ist, was der Mensch selber denkt und wofür sich eine Gemeinschaft entschließt, es als gültig anzusehen, für die Zeit, in der das eben definiert wird. Das ist der große Umbruch. Im Grunde ist schon mit Descartes, man kann auch sagen, das Problem ist schon im Universalienstreit aufgetaucht, aber mit Descartes spätestens ist deutlich geworden, dass es die Möglichkeit von objektiven Aussagen, Wahrheitsaussagen gar nicht geben kann, sondern dass alle Wahrheit in dem begründet ist, was Menschen selber denken und wofür sie sich als das jetzt Gültige entscheiden.
Auch interessant ist der sprachliche Aspekt in Ihrem Buch. Die deutsche Sprache hat in dem Zusammenhang einen besonderen Stellenwert, wenn es um den Zusammenhang geht von Wahrheit und Wirklichkeit.
Man kann so sagen, das, was wir als Welt verstehen, immer sich erschließt über die jeweilige Sprache, die wir haben. Das heißt, das sind einmal die Wörter, mit denen wir Einheiten aus der Fülle der Erscheinungen ausgrenzen zu Einheiten. Das sind auf der anderen Seite die Satzstruktur. In diesen Satzstrukturen, das ist eben das sehr Typische für die indoeuropäischen Sprachen, in diesen Satzstrukturen wird richtig festgeschrieben, wie Welt zu verstehen ist. Und das stellt sich im deutschen Satz besonders gut dar, muss man sagen, aber das gilt auch für Griechisch, für Lateinisch, Französisch, alle indoeuropäischen Sprachen, stellt sich dar, dass wir bei jedem Satz, den wir äußern, wenn wir von einem Ereignis oder einem Geschehen ausgehen, immer sagen müssen, wer es verursacht hat. Das hängt an der Satzstruktur. Das Subjekt, über das Subjekt muss immer gesagt, also vom Prädikat her muss immer gesagt werden, das geschieht. Wenn ich nicht weiß, wer es verursacht hat, dann steht im Deutschen das Es davor. Und das Es wird dann schnell in der Fantasie oder in der Mythologie umgebildet zu einer festen Personalität. Das heißt, in dieser Sprache schlägt sich etwas ganz Typisches nieder, dass wir von Geburt an Welt erleben als in der Begegnung mit der Mutter, die als handelnde Person auf uns zukommt und nach diesem Muster, dass alles, was in der Welt geschieht, von einer handelnden Person ausgeht, entsprechend die gesamte Welt deuten. Das eben schlägt sich in der Sprache nieder. Und wir müssen in der deutschen Sprache, ob wir wollen oder nicht, angeben, wer etwas getan hat. Wir müssen sagen, meinetwegen, der Mond scheint, obwohl er ja gar nichts tut, der Mond. Er reflektiert. Aber in unserer Sprache wird selbst das Reflektieren dargestellt als etwas, was der Mond tut. Es ist immer ein Aktionssubjekt im Hintergrund. Und hinter diesem Aktionssubjekt können sich Geister verbergen, können sich Dämonen verbergen, können sich all möglichen Kräfte verbergen, bis hin zu Gott. Die Gottesfrage, die taucht ja in der Religionsgeschichte erst ganz, ganz spät auf. Im letzten Tausendstel der Menschheitsgeschichte. Aber in der Sprache sind wir festgelegt, immer zu benennen, wer etwas tut. Und auf diese Weise haben wir immer einen Verursacher. Und die Wahrheitsfrage hier ist die, dass wir die Wahrheit ebenfalls zu einer festen Größe gemacht haben. Die Wahrheit wird zum Aktionssubjekt. Die Wahrheit hilft uns zu dem und dem. Die Wahrheit macht uns frei. Die Wahrheit ist das Höchste. Oder wir können plötzlich, nachdem ein Wort wie die Wahrheit als objektive Größe, als Hypostase erfunden ist, können wir ihr Eigenschaften, Tätigkeiten und so weiter zuordnen. Das sind alles Konstrukte des menschlichen Denkens, die notwendig sind, aber die eben keinen absoluten Wert haben, weil sie, wie wir aus der Geschichte wissen, zeitgebunden sind.
Die Wahrheit in der Religion ist natürlich äußerst komplex, aber vielleicht auch Ihnen als Theologe liegt das besonders am Herzen. Was ist denn der Wahrheitsanspruch der Religionen?
Also der Wahrheitsanspruch in den Religionen liegt eigentlich bereits in ihrem Grundkonzept. Also zum Beispiel im Buddhismus, in der Karma-Lehre und dass ich also zu meinem Heil den Versuch machen muss, daraus herauszukommen, mich davon abzulösen und so weiter. Im Islam ist es einfach die klare Behauptung, dass der eine Gott Allah ist und Mohammed sein Prophet. Und im Christentum ist es die Grundüberzeugung, dass sich in Jesus Gott in seinem Wesen geoffenbart hat. Das sind, man könnte sagen, die Grundüberzeugungen. Aber diese Grundüberzeugungen, in dem Moment, in dem diese Grundüberzeugungen einfach nur Satzaussagen sind, werden sie eigentlich aus dem religiösen Kontext schon herausgelöst. Denn wenn Sie also hernehmen das Christentum, da kennt er uns ja am besten aus, hat Jesus nirgendwo eine Lehre über Gott vorgetragen oder eine Lehre über dies und jenes, sondern er hat einen Weg gezeigt. Also er hat nicht Satzwahrheiten ausgesprochen, sondern er hat einen Lebensweg gezeigt, in dem sich das erfüllt, was er mit dem Wort Gott verbindet. Das heißt, es ist ein Geschehen. Es ist keine Abstraktion, keine Wahrheit, die man in einem Satz sagen kann, sondern ein Geschehen, auf das ich mich einlassen muss. Und das sagt er ja ganz schlicht so, wo ich aus der Grundhaltung der Liebe handle, da bin ich, lebe ich aus Gott, da bin ich bei mir, da erfülle ich mein Menschsein ganz. Da ist Reich Gottes in seiner Sprache geredet. Also ein Prozess. Die Frage also nach Wahrheit stellt sich in der Religion nicht, was ist Gott, wer ist Gott, sondern was geschieht, wenn das Wort Gott einen Sinn haben soll. Also es geht um den Prozess. Und die Hypostasierungen, die sind eben der intellektuelle Ausdruck. Das kann man im Nachgang machen, das ist legitim. Die Theologie kann gar nicht anders, als die Hypostasen davon reden. Aber das ist nicht der Glaubensgegenstand, sondern die Ausdrucksweise für einen Lebensweg, für ein Lebenswagnis, muss ich sagen.
Was bedeutet das heute für uns? Alle Religionen wollen die einzige Wahrheit kennen? Könnte die Begrifflichkeit Wahrheit dienen, um eine Dialogbasis zu schaffen?
Dialogbasis ist eigentlich das gute Wort, denn die eigentliche Wahrheit zu finden, wäre wieder der antike ontologische Versuch, in der Konstruktion des Denkens etwas zu finden, was hinter diesen einzelnen Ausdrucksformen von Religion die reine Wahrheit ist. Das wird ja von jüdischer Seite, auch von christlicher Seite, auch von muslimischer Seite so ausgedrückt nach dem Motto, wir haben doch alle den gleichen Gott und der zeigt sich auf unterschiedliche Weise. Ich glaube, dass dies wirklich eine Wunschvorstellung, es ist eine schöne Vorstellung, nur sie ist nicht realisierbar, denn von dem, was ich dahinter konstruiere, das ist meine Konstruktion. Das hilft überhaupt keinem und wird uns im Dialog nicht helfen. Deswegen finde ich Ihr Wort Dialogbasis sehr hilfreich. Die Dialogbasis muss sein, wir haben wirklich verschiedene Religionen. Und diese Verschiedenheiten, die können wir nicht wegretuschieren oder uns gegenseitig dabei belügen, ja, wir sind ja alle so ein bisschen ähnlich und nur da unterschiedlich, sondern was sind denn die Möglichkeiten, die wir haben, gemeinsam dafür zu sorgen, dass unsere Welt friedlich bleibt, dass wir mit den Verschiedenheiten, die anerkennen, miteinander leben lernen, ohne uns gegenseitig zu sagen, du liegst falsch und ich liege richtig. Also eine Dialogbasis im ganz praktischen Bereich. Ich sehe persönlich keine Möglichkeit, die gibt es philosophisch auch nicht, keine Möglichkeit, dass man sozusagen jenseits der konkreten Ausdrucksformen der einzelnen Religionen so eine gemeinsame Realität auffinden könnte. Das ist ein wunderschöner Gedanke, aber er ist ein Wunschkonstrukt. Und wird bleiben. Das führt ja auch zu nichts. Denn die normalen Dialoge, die wir haben, die können nicht darüber hinausgehen, dass wir mit Verständnis für das, was der andere sagt, anhören, wie er sich versteht und ihn für sein Handeln aus diesem Hintergrund her verstehen lernen. Das ist sehr viel. Und dieses Verstehen lernen führt dazu, dass wir lernen, wo sind die Gemeinsamkeiten, die uns helfen, in unserer Welt, so wie sie jetzt pluralistisch, pluriform nun besteht, miteinander auszukommen. Das halte ich für das Optimum und das ist praktikabel. Das andere ist ein schöner Gedanke, nur er hilft uns in der Praxis überhaupt nichts.
Zu dieser Dialogbasis versucht der Theologe und Autor Helmut Fischer mit seinem Buch Die eine Wahrheit, Wahrheit in Philosophie, Wissenschaft und Religion beizutragen. Erschienen im Theologischen Verlag Zürich und kostet 14,90 €. Das war ein Buchtipp von Nina Özelt für Radio Vatikan.